Dein Wille geschehe. Ja, so haben wir es eben gerade auch schon im Zeugnis gehört. Diese, wie Silvia in einer bestimmten Situation dann gebetet hat, dein Wille geschehe. Das in diese Worte aus dem Vater Unser. Wenn Gottes Wille geschieht, dann geschieht Veränderung. Ja, wir wissen, dass nächste Woche werden wir zur Bundestagswahl aufgerufen. In einer funktionierenden Demokratie entscheidet dann das Volk, wessen Wille ausgeführt wird. Wer kommt an die Macht, dass er dann das Volkes Wille durchsetzen kann? Immer mehr Menschen in unserem Land zweifeln daran, dass noch der Wille des Volkes durchgesetzt wird. Am Freitag hat der US-Vizepräsident Wines musste nun auf der Sicherheitskonferenz in München unsere Regierung an demokratische Richtlinien erinnern. Er sagte in einer brillanten Rede, aber keine Demokratie, weder die amerikanische noch die deutsche noch die europäische, wird es überleben, wenn man Millionen von Wählern sagt, dass ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre Bitten um Abhilfe ungültig sind und es nicht einmal wert sind, berücksichtigt zu werden. Unheimlich stark ausgedrückt. Das irritiert natürlich unsere Oberen. Gestern hörte ich von einer Initiative eines Christen, der hatte einfach gesagt, wir gehen nach Berlin, um dort für die Wahl und unsere Obrigkeit zu beten. Dabei wollen wir keine Parteipolitik betreiben. Wir wollen einfach nur beten. Wir wollen keine Position beziehen, einfach beten. Ja, gegen einen Aufruf, dass wir als Christen für unsere Obrigkeit beten sollen, ist natürlich nichts einzuwenden. Aber heißt das, dass wir nun alles Handeln der Welt überlassen sollen? Und passiv warten, dass alles so wird, wie es für uns am besten ist? Manche meinen, man müsse sich nicht mehr mit Inhalten auseinandersetzen, da ja Gott sowieso alles lenkt. Doch, ja, dann könnte man ja jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert ins Wahllokal gehen und einfach blind irgendetwas ankreuzen. Geschieht ja alles sowieso, wie Gott es will. Denn Gott lenkt ja meinen Arm. Manche anderen stellen sich die Fragen, was können wir denn schon ändern? Wir haben zwar schon noch viele Parteien, aber im Grunde genommen nur zwei Meinungen. Und die eine Meinung wird öffentlich diskreditiert von allen, von den anderen. Ja, lasst uns heute der Frage nachgehen, was ist nun unsere Aufgabe als Christen? Es ist, wie gesagt, richtig, wir können zu Gott beten. Warum? Weil wir ihn kennen. Die Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, ja, was können die schon groß beten, ja? Kennen sie diesen Vater? Was beinhaltet das Gebet? Und was ist es wiederum nicht? Ich möchte heute der Frage nachgehen, ist das Gebet eine passive Handlung? Ich bete zu Gott und er kümmert sich um meine Angelegenheiten? Oder hat es auch etwas mit meiner Handlung zu tun? Lass uns mal aufschlagen, die Bibel. Was sagt die dazu? In 1. Timotheus Kapitel 2. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns schon mal die Verse betrachtet haben, aber dann müssen wir sie noch besser kennen. Ja? Da heißt es in Vers 1, so ermahne ich nun, dass man von allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt werde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Also hier heißt es, wir sollen beten für die Obrigkeit. Ja, betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in der Rechtschaffenheit. So heißt es in der Übertragung, gute Nachricht. In der anderen Bibel heißt es in Ehrbarkeit oder in Frömmigkeit, in der Lutherbibel. Ja. Also wir sollen beten, dass wir in Ehrbarkeit wandeln können. Dass das dabei herauskommt, dass wir als Christen ein stilles, ein ruhiges Leben führen können. Das sollte das Anliegen sein. Ja, wie war es denn zum Beispiel im Dritten Reich, als manche Christen dann die Juden versteckt hatten? Dann waren sie angewiesen, Essensmarken zu organisieren. Könnte man auch stehlen bezeichnen, ja? Aber da sieht man, in welchem Konflikt die Christen da waren. Sie mussten ja, um das Leben zu schützen, etwas anderes machen, was eigentlich nicht erlaubt war, ja? Merken wir? Und wir sollen dafür beten, dass es uns nicht so geht, dass wir in Frömmigkeit leben können. Ja? Die Christen, die sowas gemacht haben, die haben natürlich Gottes Willen ausgeführt. Aber es war viel, viel schwerer für die damals, die sich da den Willen eines totalitären Staates widersetzt hatten. Ja? Merken wir, wie wichtig diese Worte sind hier aus dem, was Paulus sagt, betet, dass ihr ein ruhiges Leben führen könnt. Was sehen wir noch? Ja, also wir sehen, dass wir hier aufgefordert werden, dass wir eben nicht, also beten, dass wir nicht in solche Konflikte, wie ich eben beschrieben habe, hineinkommen. Dass Gott uns vielleicht gnädig ist, dass wir nicht so schlimme Sachen erleben. Ja? Aber was heißt hier noch in dem Timotheusbrief? Wir sollen ein zeugnishaftes Leben führen, damit alle Menschen Jesus Christus erkennen können. Das bedeutet doch auch, dass wir als Christen in dieser Welt leben und dass wir auch den Kontakt zu Politikern oder zur Obrigkeit durchaus wahrnehmen sollen. Wenn wir als Christen uns von allem zurückziehen, woher sollten die dann christliche Werte kennenlernen? Also wir sollen ein zeugnishaftes Leben führen und auch den Kontakt mit diesen Menschen nicht scheuen. Ja? Auch Paulus ist bewusst auch zur Obrigkeit gegangen, hat ihnen von Jesus erzählt. Ja? Denn die brauchen auch Jesus, den Erlöser. Kommen wir nochmal zu diesem Vater Unser, diesem Gebet, was wir, denke ich, alle sehr gut kennen. Da heißt es ja in dem Zusammenhang in Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 13, das sehen wir, in welchem Zusammenhang wurde dieses Gebet, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Er sagt im Zusammenhang, dass er nicht möchte für ein religiöses Schaubeten der Juden. Ja, ich bin besser, ich bete und ja, guck mal, wie fromm ich bin, ja. Das wollte Jesus nicht. Es sollten keine Phrasen sein, die man ständig wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Wiederholt, wiederholt. Nein, was ist das Anliegen des Gebetes? Oder wir sehen, Jesus möchte auch hier, dass wir mit klaren, logischen, verständlichen Worten reden und beten. Ja? Deswegen muss ich auch überlegen, ich muss nachdenken, was ich eigentlich bete. Ja? Manche Charismatiker, die beten, dass Gott seinen Arm bewegen möge. Kennt ihr solche Formulierungen? Aber überlegt mal, was das wirklich bedeutet. Sollte es nicht viel umgekehrt sein, wenn ich bete und Bibel lese, dass es mein Herz verändert, meine Einstellung verändert, dass ich durchs Bibellesen erkenne, was Gottes Wille ist und dadurch mein Arm bewegt wird. Ja? Gott will uns gebrauchen hier auf der Erde. Wir sind noch nicht im Himmel. Ja? Hat kürzlich Lothar Gassmann gesagt, sind wir noch auf der Erde oder bist du schon im Himmel? Ja, wie sieht das aus? Wir stehen doch als Christen auch mit beiden Füßen auf dieser Erde. Ja? Und wir leben unter den Menschen um uns herum. Und wir können uns denen auch nicht entziehen. Ja? Was sagte denn Jesus mit dem Ausdruck, dein Wille geschehe? Es ist doch eigentlich logisch, dass Gottes Wille geschieht. Warum dann noch dieses Gebet, ja? Aber ich möchte uns drei Fragen mitgeben. Ja. Erstens, wessen Wille soll geschehen? Das zweite, was ist überhaupt Gottes Wille? Und das dritte, wie wird Gottes Wille auf der Erde umgesetzt? Wie heißt es im Vaterunser? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel ist es ja logisch, dass Gottes Wille geschieht. Da ist ja nur er in der Herrlichkeit. Aber wir leben hier an einer Erde, die vom Fürst dieser Welt, der Satan, beherrscht ist. Und der kämpft gegen alles, was göttlich ist. Deswegen werden wir aufgefordert, dass Gottes Wille auch hier geschieht. Also, so bin ich bei der ersten Frage. Wessen Wille soll geschehen? Merken wir, wie wichtig das ist. Als Eltern, wenn wir jetzt mal ein anderes Bild noch vor Augen führen, merken wir vielleicht manchmal, welchen Eigenwillen auch doch so die Kinder haben können. Schon die kleinsten Kinder, ja, werden mit einer Faust geboren. Ja. Ich bin jetzt hier. Jetzt schreie ich und jetzt gib mir sofort meine Milch. Natürlich ist es klar, dass kleine Babys besonders viel intensive Zuwendung brauchen. Aber man merkt schon bei ihnen auch schnell, dass sie beginnen, mit ihren Willen durchzuführen und die Eltern zu lenken, dass die immer ihren Willen kriegen. Ja? Wir merken, alle Menschen werden als kleine Egoisten geboren. Ja? Daraus werden durchaus große. Manchmal merken wir, dass nicht nur unsere Kinder Egoisten sind, sondern vielleicht auch die Eltern ebenso, dass sie auch damit Probleme haben. Ja, es ist so schön, jeder denkt nur an sich, aber ich denke an mich. Deswegen nur dieses Thema wichtig. Wenn wir beten, Vater, dein Wille geschehe. Was ist das für eine Abgabe? Dein Wille geschehe? Mit diesem Satz drücke ich aus meine Unterordnung unter Gott. Wir sollen nicht irgendwem gehorchen, sondern demjenigen, zu dem ich eine Beziehung habe. Das schärfen wir ja auch schon unseren Kindern ein, als sie noch kleiner waren, ja. Geht nicht mit fremden Leuten mit. Kommen andere Erwachsene und sagen, ja, komm mal mit oder so, ja. Deswegen ist schon die entscheidende Frage, wem gehorche ich? Kenne ich die Person? Ist die vertrauenswürdig? Dann kann ich dieser Person gehorchen. Aber ist es eine fremde Person, die ich nicht kenne, dann kann es gefährlich sein, dieser Person zu vertrauen, ja? Und dessen Wille auszuführen. Ja? Deswegen auch hier diese Formulierung, unser Vater. Kannst du zu Gott Vater sagen? Ist er dein Vater? Hast du diese Beziehung zu Gott? Dann, weißt du, wenn du diesen Vater hast, diesen liebenden Vater, der eigentlich, der nur das Beste für dich will, dann fällt es dir auch nicht schwer, dessen Wille auszuführen, ja? Weil er kennt dich ja besser als du dich selbst. Fällt dir dieser Satz schwer, dein Wille geschehe zu Gott? Denke mal auch darüber nach, dass selbst Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich den Willen seines Vaters unterordnete. Das lesen wir, als Jesus im Garten Gethsemane war mit seinem Vater darum rang, ob er den Kelch des Todes am Kreuz trinken solle. Aber da sagte Jesus in Matthäus 26, Vers 39, Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also das ist erstmal der erste Punkt, den ihr heute mitnehmen sollt. Kann ich sagen, dass ich dem Willen Gottes, dass Gott meinen Willen lenken möchte? Stelle ich mich unter Gott? Die nächste Frage, die daraus folgert, ist dann die Frage, was ist nun Gottes Wille? Um Gottes Willen tun zu können, ist es wichtig, seinen Willen zu kennen. Ja, im Vaterunser-Gebet ist es auch erkennbar, dass Gottes Wille im Himmel geschieht und es ein Verlangen gibt, dass sein Wille auch auf der Erde durchgesetzt wird. Und wie schon bereits gesagt, geschieht Gottes Wille hier auf Erden? Nein, Kriege, Terror, Schrecken, überall. Natürlich kommt Gott zum Endziel immer. Aber diese Kriege, das ist nicht sein Wille. Das ist die Ursache des Menschen, des sündigen Herzens, der verführt ist vom Teufel. Ja, wenn ich darum bete, dass Gottes Wille geschieht, beinhaltet das auch, dass ich mich mit seinem Willen beschäftige. Deswegen merkt ihr, das Gebet ist mehr wie nur Worte, sondern hat etwas mit einer intensiven Arbeit auch zu tun. Herr, zeige mir deinen Willen. Ne? Ja, dann lies in der Bibel. Ja, die Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft gibt Gott in seinem Volk Israel mit den 10 Geboten am Berg Sinai. Als Gott sein Volk aus der Sklaverei erlöst hat, hat es ihnen die Richtschnur gegeben. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann wird es euch gut gehen. Ja? Die Regierung bekommt von Gott ein Mandat übertragen, dass das Gute belohnt wird und das Böse bestraft wird. Das ist von Gott die Aufgabe der Autorität. Also, wenn man jetzt sagt, hier die Regierung ist blöd, wir brauchen keine Regierung, ja, das ist auch gefährlich für uns. Ja. Anarchie war nie von Gott gewünscht, ja. Sondern Gott hat den Völkern eine Regierung gegeben. Aber wir merken, wenn es dem Volk gut geht, wenn die Regierung sich näher an den Geboten Gottes orientiert, dann geht es dem Volk auch gut. Das ist die Wahrheit. Eine Regierung, die sich unter Gott stellt, sagt, so wahr mir Gott helfe, wenn sie noch dieses Bewusstsein hat, dann ist das ein Segen für das Volk. Weil dann gibt man den Maßstab ab von sich, Gebote, die man jederzeit verändern kann, heute bin ich Mann, morgen bin ich Frau, dann gibt man die Gebote an Gott weiter. Du bist so, wie du bist. Du bist von Gott erschaffen, als Mann oder als Frau, nicht wechselbar. Ja. Stellen die Regierung sich unter Gott? Gehen wir mal kurz im Einzelnen Gottes Willen mal durch. Was möchte er? Er sagt, dann gibt er in den Geboten auch die Gebote, wie wir untereinander miteinander umgehen. Ehre Vater und Mutter. Ja, das sechste oder fünfte Gebot. Ja. Eine Achtung vor dem Alter. Die Erfahrung der Alten kann zum Segen sein für die Jungen. Natürlich gibt es auch Alte, die sind vergreist und die machen auch große Fehler. Aber im Schnitt haben doch ältere Menschen mehr Lebenserfahrung. Und wenn sie die gut anwenden, dann hilft das, den Jungen auch den Weg zu finden. Ja. So ist das Gebot Ehre Vater und Mutter, ist übrigens das Gebot, worauf auch eine Verheißung hat. Damit du lange lebst und es dir gut geht. Ja. Eine Gesellschaft, die ihre Alten abschiebt und vernachlässigt, ist zum Untergang geweiht. Ja. Oder wenn vielleicht noch Sterbehilfe gibt, damit es schneller geht, damit nicht zu viel Renten aufgebraucht werden. Ne. Dahin bewegen wir uns. Das zweite, oder was weiteres, nicht töten. Eine Regierung, die das Leben schützt, ist ein Segen für das Volk. Ja, und den Mörder bestraft, ist ein Segen für das Volk. Aber was haben wir in den letzten Jahrzehnten für ein Unrecht in unserem Land? Wie sagt man, der stille Holocaust, mitten unter uns. Nicht vor, wie lange ist es her? 80 Jahren? Wie viel Kinder werden ermordet im Mutterleib? Still, da liegt kein Segen drauf. Das hat Folgen. Oder das andere Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist geschützt nach der Bibel. Familie ist geschützt. Wenn die kleinste Zelle zerstört wird einer Gesellschaft, dann geht die ganze Gesellschaft zugrunde. Ehebruch zerstört Beziehungen und letztendlich auch Wohlstand. Denkt mal darüber nach, was das rein materiell auch kostet, eine Scheidung. Ja? Verlierst du dein Haus, wird das geteilt, der eine kriegt die Hälfte, nur davon können sie gar nichts mehr leisten. Ne? Ist das nicht oft so? Abgesehen von den Prozesskosten oder was ich alles noch da. Also noch nicht mal ein wirtschaftlicher Klug so zu handeln. Ne? Es ist eine Tragik. Ja. Oder die Frage, Gottes Wille ist, nicht zu stehlen. Ja. Was wurde denn unter dem Sozialismus und dem Marxismus den Bürgern gestohlen? Bürger, die gearbeitet haben für einen Wohlstand, den wird er weggenommen. Das ist ein Unrecht. Natürlich wissen wir auch, dass es Leute gibt, die ausnutzen und auf listige Weise an Geld kommen. Aber das ist auch Stehlen. Ja. Finanzbetrug oder sonst was. Ja. Das ist auch Stehlen. Ja. Aber ehrliche Arbeit soll auch ehrlich belohnt werden. Ja. Das schreibt die Bibel vor. Und wer nicht arbeitet, der soll auch hungern. Nicht essen. Also Diebstahl muss eigentlich auch von der Regierung geschützt werden. Das eine, das nächste, nicht falsch Zeugnis reden. Oh, was erleben wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Wie viel gelogen und diskreditiert wird heute? Ja, heute wird es nachher noch staatlich gefördert, den anderen anzuschwärzen. Ja? Oder Gottes Wille ist, nicht zu begehren. Eine Gesellschaft, die neidisch ist auf den Wohlstand oder des Nächsten. Das stiftet doch Unfrieden. Ich kann mich doch freuen, wenn es meinem Nachbarn ein gutes Geschäft hat und ihm gelungen ist, wirtschaftlich zu arbeiten und es ihm gut geht. Aber neidisch zu sein ist gefährlicher. Wir wissen, was aus Neid alles bewirken kann. Ja. Merken wir, je mehr eine Gesellschaft den biblischen Prinzipien oder gelebt wird, desto besser geht es der Gesellschaft. Ja. Durch wen wird nun Gottes Wille ausgeführt? Hier werden diejenigen angesprochen, die Kinder sind des Vaters. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn, also Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dieser Satz wurde an die Israeliten gerichtet, welche glaubten, wenn sie Kinder Abrahams seien, dann wären sie automatisch auch Kinder Gottes. Aber das ist jedoch nicht so. Ja. Die Bibel sagt deutlich, dass du nur zum Kind Gottes wirst durch die Wiedergeburt oder Bekehrung. Es ist nicht durch eine ethnische Zugehörigkeit zu einem Volk, sondern durch eine geistliche Zugehörigkeit. Bin ich sein Kind? Ja? So wie es auch Silvia vorhin in dem Zeugnis gesagt hat, diese erkannte Mensch, ich muss mich zu Gott bekehren. Er ist mein Erlöser. Er ist mein Herr. Wer das erkannt hat, der ist ein Kind Gottes. Und als Kind Gottes darf ich und soll ich den Willen meines Vaters ausführen. Ja? Der Glaube an Jesus macht dich zu einem Kind Gottes. So wie ein natürliches Kind nur Kind durch die Geburt sein kann, so können wir auch nur Kinder Gottes werden durch die geistliche Geburt, ja? Was wir auch Wiedergeburt nennen. Also Gottes Wille geschieht hier auf Erden. Durch wem? Durch sein Bodenpersonal. Durch uns will Gott seinen Willen hier durchsetzen. Gott benutzt auch manche Menschen dann, dass sie Gottes Willen tun, setzen, durchmachen, auch wenn sie ihn nicht kennen. Ja, das ist, stimmt auch. Aber uns als Christen will Gott gebrauchen. Also merken wir, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann meinte er genau das, dass wir als Menschen ein Verlangen haben, dass sein Wille auf der Erde geschieht und das geschieht durch uns. Also so komme ich zur letzten Frage. Wie wird Gottes Wille auf Erden umgesetzt? Also durch uns, die wir an ihn glauben. Dein Wille geschieht dort, wo Menschen durch Gottes Geist nach seinem Willen trachten. Dort, wo sich Menschen an dem orientieren, was Gott sagt. Deswegen sollen wir die Bibel, sein Wort studieren. Nein, die Bibel ist kein kaltes Gesetzbuch, sondern sie ist Buch des Lebens. Merken wir das? Gottes Wille geschieht durch Sinnesänderung des Menschen. Unser Denken muss komplett anders werden. Wenn wir die Gebote Gottes lesen, merken wir auch, dass wir dem einen oder anderen, dass wir doch schon so große Probleme bekommen. Wie oft kommen in uns Neidgedanken oder sonstige auch auf? Aber dafür brauchen wir Jesus, dass wir von seiner Vergebung leben. Strebe nach Gottes Willen, dann wird sein Reich verwirklicht. Die Nation Israel ist ein Beweis dafür, dass Gott seinen Willen ausführt. Dieses Volk ist ein Beweis, dass Prophetie Gottes sich auch tatsächlich erfüllt. Und wir leben in einer atemberaubenden Zeit, in der sich die Prophetien vor unseren Augen erfüllen. Keine Generation hat so viele Prophezeiungen, oder kaum eine Generation in den letzten Jahrtausenden hat so viel Erfüllung der Prophezeiung erlebt wie wir. Jetzt in unserem kurzen Leben. Ja, was bedeutet das für uns? Es geht auch nicht darum, ob jetzt Politiker, die uns vorstehen, Christen sind und an Gott glauben. Das wäre der Wunsch. Aber dann könnten wir im Prinzip bald niemand mehr wählen. Ja? Sondern wir sollten die fragen, welche Partei noch am besten den Willen Gottes umsetzt. Wann? Wenn die Lüge zur Wahrheit wird und die Wahrheit zur Lüge, dann stimmt etwas gewaltig nicht mehr. Und wir werden nicht gezwungen, die Lügner zu wählen. Dass Politiker auch korrumpieren können, ist keine Frage. Das sehen wir in der Geschichte und auch in der Bibel. Wir können nicht in die Zukunft sehen, wer wie was mal machen wird. Wir wissen nicht, wie sich das genau im Einzelnen entwickelt. Aber wir können die Gegenwart beurteilen und die Vergangenheit, auf die Vergangenheit zurückblicken. Und so ist es zum Beispiel auch sehr notwendig, dass es in der Corona-Aufarbeitung gibt, um recht zu urteilen, dass man daraus die Schlüsse, richtigen Schlüsse zieht, dass es auch in Zukunft nicht Ähnliches wieder passiert. Und so ist es nicht christlich, wenn man sich aus der Meinungsfindung heraushält. Manche Christen sagen, ach, wir beschäftigen uns gar nicht damit. Aber ich glaube, Bonhoeffer hat das mal gesagt, Schweigen im Angesicht des Bösen ist auch Böses. Ja? Auch ein Nichtstun kann böse sein. Ja? Wir wissen das, wenn du an einem Unfall vorbeifährst, dann bist du aufgefordert, wenn du als Erster bist, da anzuhalten und zu helfen. Wenn du das nicht tust, kannst du auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ne? Auch wenn du mit dem Unfall selbst nichts zu tun hast. Ja? Aber das ist unsere Verantwortung, auch jetzt für euch Führerschein-Neulinge, ja, oder Baldige. Das ist wichtig. Wenn es drauf ankommt, dann wirst du gefordert, auch da zu helfen, wo es nötig ist. Und das ist unsere Aufgabe als Christ. Auch in dieser Welt, wenn wir Unrecht sehen und gegen das Unrecht die Stimme zu erheben. Wenn die Könige Israels von Gott abgewichen sind, sandte Gott Menschen, ja Propheten, die nachwiesen und die Könige zurechtwiesen, dass sie wieder auf den richtigen Weg kommen sollten. Deswegen auch wir werden gefordert, für das Recht einzutun. Sich aus allen heraushalten zu wollen und zu sagen, ja, ich bete einfach nur und ist letztendlich, muss man sagen, ein christliches Schwärmertum. Ja, wir sollen uns dafür einsetzen, dass auch der Wille Gottes umgesetzt wird. Die Regierungen haben sich viel von Gott abgewendet. Aber wir sollen darauf hinweisen, wer Gott ist. Und es ist auch nicht so, dass alle, die aktiv sind in der Politik, dass die alle schon vom Bösen Machenschaften durchzogen sind. Es gibt sicherlich viele böse Machenschaften im Hintergrund, die wir nicht alle wissen. Aber es gibt auch ehrenhafte Leute, die versuchen, für die Wahrheit einzutreten. Und da tut es auch gut, wenn wir als Christen damit beschäftigen. Ja? Und die Leute dann danach ermutigen. Ja, dann kann es uns auch gut gehen. Wenn diese Leute gestärkt sind und für das Wohl unseres Volkes sich einsetzen, dann geschieht das, wie im 1. Timotheusbrief steht, damit es euch gut geht. Ja. Also wir sehen, Gottes Wille geschieht letztendlich, indem du seinen Willen tust. Deswegen ist ja diese Orientierung am Wort Gottes so wichtig. Und gerade in einer Zeit, weil wie die Bibel auch schon prophezeit hat, dass viel Lüge und Betrug und Verführungen gegenwärtig ist und wir das auch beobachten können. Nur mit einigermaßen wachen Augen sehen wir das doch, wie viel gelogen wird. Da ist es noch viel, viel wichtiger, dass wir hier in dem Wort fest gegründet sind. Herr, wir brauchen deine Richtschnur. Ja. Und solange wir noch nicht entrückt sind, haben wir hier auf dieser Erde eine Aufgabe. Und wenn das Salz die Kraft verliert, dann ist es nichts mehr nütze. Ja. Wir sollen Salz und Licht sein in dieser Welt. Und ihr glaubt gar nicht, was wir auch hier als, wenn wir nur 20 Leute sind hier, als kleine Gemeinde, was das aber für eine Auswirkung haben kann, auch auf die Umgebung. Ja. Ja, die Leute wissen, hier sind Leute, die fragen nach der Wahrheit, die wollen nach der Wahrheit leben und die setzen sich dafür ein. Ja. Lass uns dieses Wissen einfach mitnehmen und dafür beten und ringen. Herr, zeige uns, was ist auch dran, auch in der nächsten Woche dann. Wir und wo wir an der Meinungsbildung mit uns beteiligen können, mache ich nur Mut dazu. Ja. Wenn wir als Christen uns überall raushalten, ja, dann wird es auch da nicht besser werden. Ja. Ich würde sagen, wir schließen ab, wenn wir vielleicht dieses Vaterunser nochmal gemeinsam beten und wir stehen mal dazu auf. Ja.